Lingo Science. Der Logo-Studien-Podcast. Von Lingolab und dem Deutschen Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Direkte versus indirekte Therapie für stotternde Kinder im Vorschulalter. Die randomisierte Restart-Studie. Das entwicklungsbedingte Stottern ist eine Störung des Redeflusses, die in der Kindheit beginnt und zwischen 5% und 11% der Vorschulkinder betrifft. Ungefähr 63% der Kinder, die stottern, erleben 3 Jahre nach Beginn der Stottersymptomatik eine Spontanremission. Aber die Chancen einer Remission können nicht für jedes einzelne Kind vorhergesagt werden. Es gibt gleichzeitig Hinweise darauf, dass die Chancen auf eine vollständige Remission sinken, wenn das Stottern länger als 15 Monate andauert. Und dass chronisches Stottern bei Jugendlichen und Erwachsenen schwerwiegende psychologische und soziale Folgen haben kann. Aus diesen Gründen wird in den internationalen Richtlinien für Stottern empfohlen, die Behandlung vor dem Alter von 6 Jahren zu beginnen. Es besteht jedoch kein Konsens darüber, ob bei Vorschulkindern ein direktes oder indirektes therapeutisches Vorgehen ausgewählt werden sollte. Zu den indirekten Ansätzen gehört die Behandlung nach dem Anforderungen- und Kapazitätenmodell. Dieser Ansatz ist mehrdimensional und zielt darauf ab, die Anforderungen des Umfelds zu reduzieren, um ein günstiges Gleichgewicht zwischen ihnen und den Fähigkeiten des Kindes zu erreichen, das letztendlich zur Sprechflüssigkeit führt. Unter den direkten Ansätzen ist das LIDCOMP-Programm eines der bekanntesten und am meisten untersuchten Behandlungsprogramme. Dabei handelt es sich um einen verhaltenstherapeutischen Ansatz, der auf operanter Konditionierung basiert und bei dem die Eltern lernen, bestimmte verbale Rückmeldungen als Reaktion auf flüssiges oder stotterndes Sprechen zu geben. Nach den bisher durchgeführten Studien ist das LP-Programm die beste evidenzbasierte Intervention für stotternde Vorschulkinder. Allerdings ist die langfristige Wirksamkeit dieser Behandlung noch unklar. Außerdem ist die Wirksamkeit dieser Behandlung im Vergleich zu anderen Behandlungsarten noch nicht erwiesen. Aus diesem Grund hat die Forschungsgruppe von Caroline de Sonneville-Codort in den Niederlanden eine vergleichende Studie über direkte und indirekte Ansätze bei stotternden Vorschulkindern durchgeführt. Für diese randomisierte Studie namens Restart wurden 199 stotternde Vorschulkinder aus 20 teilnehmenden Sprachkliniken in den Niederlanden rekrutiert. Die Einschlusskriterien waren ein Alter zwischen 3,0 und 6,3 Jahren, ein Stotterschweregrad von mindestens 2, also leicht, auf einer 8-Punkte-Skala und eine Häufigkeit von 3% oder mehr gestotterten Silben seit mindestens 6 Monaten. Die Minim-2-Software wurde verwendet, um die Teilnehmer den beiden Behandlungsgruppen zuzuordnen. Die Kinder wurden nach Faktoren eingeteilt, von denen bekannt ist oder von denen angenommen wird, dass sie mit dem Behandlungsergebnis zusammenhängen, wie zum Beispiel Geschlecht, Schweregrad des Stotterns basierend auf dem SSI-3-Score, Zeit seit Beginn des Stotterns und ein Verwandter mit chronischem Stottern. Es wurden hierbei 3 Stotterschweregrade unterschieden. Leicht, gleich SSI-3-Wert 10 bis 16, mittelschwer, SSI-3-Wert 17 bis 26 und schwer, also ein SSI-3-Wert von mehr als 27. Eine Gruppe von Kindern wurde mit dem LIDCOMP-Programm, also LP, behandelt. Wie bereits erwähnt, basiert die LP auf der Prämisse, dass Stottern ein operantes Verhalten ist, das durch verbale Rückmeldungen kontrolliert werden kann. Dieses Programm wird von den Eltern unter der Leitung eines Sprachtherapeuten durchgeführt. Die Eltern wurden darin geschult, in Gesprächen mit ihrem Kind bestimmte Rückmeldungen zu geben, zum Beispiel »Das war weich« oder »Gab es irgendwelche holprigen Wörter?« In der ersten Phase des Programms führten die Eltern 1 bis 2 Mal täglich strukturierte 10- bis 15-minütige Gespräche mit ihren Kindern und besuchten die Klinik 1 Mal pro Woche. Dies wurde fortgesetzt, bis das Stottern entweder verschwand oder ein niedriges Niveau erreichte. In der zweiten Phase wurde der Einsatz von verbalen Rückmeldungen sowie die Anzahl der Klinikbesuche schrittweise reduziert, vorausgesetzt, der Redefluss wurde beibehalten. Die zweite Gruppe von Kindern wurde mit einem indirekten Ansatz behandelt, nämlich der auf dem Restart Demands und Capacities Modell basierenden Behandlung. Dieses Programm basierte auf der Idee, dass positive Veränderungen im Verhalten des Kindes und oder in der Umgebung zu einer Verringerung des Stotterns führen. Die Eltern wurden darin geschult, relevante motorische, sprachliche, emotionale oder kognitive Anforderungen zu verringern und so den kommunikativen Druck auf das Kind zu reduzieren, zum Beispiel indem sie ihre gewohnte Sprechgeschwindigkeit verlangsamten. Wenn es für notwendig erachtet wurde, wurden anschließend die Fähigkeiten des Kindes zum flüssigen Sprechen trainiert, zum Beispiel die Verbesserung der Sprechmotorik oder der Wortfindungsfähigkeit. Die Eltern wurden aufgefordert, mindestens 5 Tage pro Woche täglich 15 Minuten lang Hausaufgaben mit ihren Kindern zu machen. Die Behandlung wurde schrittweise reduziert, wenn das Kind einen besseren Redefluss zeigte und oder wenn es den Eltern gelungen war, eine flüssigkeitsfördernde Umgebung zu schaffen und sie wussten, was zu tun war, falls ein Stottermoment auftrat. Das erste gemessene Ergebnis war der Prozentsatz der nicht stotternden Kinder 18 Monate nach Beginn der Behandlung, operationalisiert als 1,5% der gestotterten Silben. Für diese Messung wurden 3 Audioaufnahmen von jeweils 10 bis 15 Minuten verwendet, die über einen Zeitraum von 2 Wochen aufgezeichnet wurden. Die Aufnahmen wurden aus 3 verschiedenen Gesprächssituationen des Kindes entnommen. Eine mit einem Elternteil zu Hause, eine mit einem Nicht-Familienmitglied zu Hause und eine mit einem Nicht-Familienmitglied außerhalb des Hauses. Die Ergebnisse zeigten, dass 76,5% der Kinder in der LP-Gruppe nach 18 Monaten als Nichtstotterer eingestuft wurden, verglichen mit 71,4% der Kinder in der Restart-DCM-Gruppe. Dieser Unterschied war jedoch statistisch nicht signifikant. Die Stotterhäufigkeit wurde stattdessen zu 5 verschiedenen Zeitpunkten gemessen: Baseline, 3, 6, 12 und 18 Monate nach Beginn der Behandlung. Die LP-Gruppe zeigte 3 Monate nach Behandlungsbeginn einen stärkeren Rückgang der Stotterhäufigkeit als die Restart-DCM-Gruppe. Im Laufe der Zeit verringerte sich die Häufigkeit des Stotterns in beiden Gruppen jedoch zunehmend und zeigte nach 18 Monaten keine signifikanten Unterschiede mehr. Es wurden außerdem das kommunikative Verhalten des Kindes mit dem Kitty Cat und die emotionalen und Verhaltensprobleme mit der Child Behavior Checklist zu Beginn und 18 Monate nach Beginn der Behandlung bewertet. Die CBCL besteht aus 3 Skalen. Internalisierendes Verhalten, wie Ängste, Depressionen, Rückzug oder somatische Beschwerden. Externalisierendes Verhalten, also aggressives und straffälliges Verhalten. Und gesamtes Problemverhalten. Bei beiden Tests wurden 18 Monate nach Beginn der Behandlung keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt. Ältere Kinder zeigten jedoch einen stärkeren Rückgang der Punktzahl auf der externen CBCL-Skala, insbesondere in der LP-Gruppe. Schließlich wurde eine elterliche Bewertung des Schweregrads des Stotterns mit einer 8-Punkte-Skala und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität des Kindes mithilfe des EuroQOL-ECOWAS zu Beginn, 3, 6, 12 und 18 Monate nach Beginn der Behandlung durchgeführt. Bei der elterlichen Bewertung des Schweregrads des Stotterns wurde ein signifikanter Effekt der Zeit und der Therapieart festgestellt. In der LP-Gruppe gingen die Werte über einen Zeitraum von 18 Monaten etwas stärker zurück. Was die Bewertung der Lebensqualität angeht, zeigten die Ergebnisse zu allen 5 Messpunkten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Die Restart-Studie ergab, dass sowohl die direkte als auch die indirekte Behandlung das Stottern während der 18-monatigen Nachbeobachtungszeit reduzierte. Die meisten der gemessenen Parameter sprachen leicht für den direkten Ansatz, LP. Aber da die Effektgröße gering war, wird dieses Ergebnis nicht als signifikanter Beweis für die Überlegenheit dieser Behandlung gegenüber der anderen angesehen. Die direkte LP-Behandlung und die indirekte Restart-DCM-Behandlung basieren auf unterschiedlichen Prämissen und Annahmen bezüglich der Mechanismen, die der Wirkung der Behandlung zugrunde liegen. Das heißt, die Vermittlung von verbalen Rückmeldungen bzw. der Ausgleich von Anforderungen und Kapazitäten für flüssiges Sprechen. Da die Ergebnisse für beide Behandlungen jedoch vergleichbar waren, könnte man annehmen, dass ihre gemeinsamen Komponenten einen größeren Einfluss haben als ihre einzigartigen Komponenten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die direkte als auch die indirekte Behandlung des Stotterns im Vorschulalter empfohlen werden kann. Die Autoren schlagen vor, dass künftige Forschungen auch Faktoren des Klienten und des Therapeuten untersuchen sollten, da ein gutes Therapieergebnis auch auf eine gute therapeutische Beziehung zurückzuführen ist. Darüber hinaus könnte auch ein kombinierter, direkter und indirekter Ansatz untersucht werden, um die Wirksamkeit der Stottertherapie bei Vorschulkindern weiter zu unterstützen. Auf den Punkt gebracht von Giorgio Benedetti, akademischer Sprachtherapeut in Berlin. Die Restart-Studie ist die bisher größte randomisierte Studie zum Stottern im Kindesalter und die erste, die zwei frühe Interventionen für Vorschulkinder vergleicht. Die Bedeutung dieser Studie für die Behandlung des kindlichen Stotterns ist daher beträchtlich, aber sie ist nicht ohne heftige Kritik geblieben. Berfos, Dottier und Ingham kritisierten beispielsweise die verwendeten Ergebnismessungen und die Tatsache, dass es keine unbehandelte Kontrollgruppe gab. Tatsächlich wurden in dieser Studie Kinder mit einem Stotterschweregrad unter 1,5% SS nach der Therapie als Nichtstotterer betrachtet. Dies ist in der Literatur ein viel diskutiertes Thema, vor allem von Autoren, die einen ganzheitlichen und/oder modifizierenden Ansatz bevorzugen und glauben, dass die bloße Verbesserung der Geläufigkeit keine Informationen über die verborgenen Komponenten des Stotterns liefert. Die Autorinnen der Restart-Studie reagierten auf diese Kritik mit dem Hinweis auf die Studie von Clark und Kollegen, deren Ergebnis besagt, dass die Sprache von Kleinkindern, die maximal 3 gestotterte Silben pro 200 Silben enthält, als ungestottert von Zuhörern wahrgenommen wird. Im Hinblick auf das Fehlen einer Kontrollgruppe räumten die Autorinnen ein, dass sie nicht überzeugend nachweisen konnten, dass eine der beiden Behandlungen besser ist als keine Behandlung. Sie sagten jedoch auch, dass das Ziel ihrer Studie nicht dies war, sondern der Vergleich des LITCOM-Programms und der DCM-basierten Behandlung, da dies die weltweit am häufigsten verwendeten Therapien zur Behandlung des kindlichen Stotterns sind. Onslow und Lowe äußerten dieselbe Kritik an der Restart-Studie und fügten weitere hinzu, darunter die möglichen Bias der Studie aufgrund der Tatsache, dass sie in den Niederlanden durchgeführt wurde. Da die Restart-DCM-Methode ihren Ursprung in den Niederlanden hat, sind niederländische Sprachtherapierende sicherlich geübter in der Durchführung dieser Behandlung als die aus Australien stammende LITCOMP-Methode, so die Kritik. Es ist interessant festzustellen, dass diese Kritik von einem Erfinder des LITCOMP-Ansatzes kommt, dessen Autorenteam an allen Studien beteiligt war, die bisher zur Ermittlung seiner Wirksamkeit durchgeführt wurden. Ohne darauf eingehen zu wollen, ob die Kritiken berechtigt sind oder nicht, bleibt die Tatsache, dass diese Studie die erste ihrer Art auf dem Gebiet des kindlichen Stotterns ist und ihre klinische Relevanz unbestreitbar ist. Vielleicht auch aufgrund dieser zahlreichen Kritikpunkte führt gerade ein norwegisches Autorenteam das Effective Stuttering Treatment Project durch, das durch eine weitere RCT herausfinden will, welche Behandlung für das Stottern im Kindesalter am effektivsten ist. Wir sind sehr gespannt, welche Ergebnisse diese Studie bringen wird und ob sie mit denen von Restart vergleichbar sein werden oder nicht. Ein bisschen Wärme und Sonnenschein wünscht Ihr Team von Lingolab. Linguscience ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Verband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Das PDF zu dieser Folge finden Sie in der Infothek des DBS, dbs-ev.de und natürlich bei lingo-lab.de/podcast.